Und einen wunderschönen guten Morgen darf ich euch auch wünschen von dieser Stelle. Ich habe eine ganz persönliche Einstiegsfrage mitgebracht heute Morgen für uns, die da lautet: Was ist dein Lebensmotto? Also was ist vielleicht ein Leitsatz für dein Leben, der maßgeblich dein Leben bestimmt? Was ist dein Lebensmotto? Manch einer sagt, keine Ahnung, ich habe keins. Wiederum jemand anders sagt, ich habe keins, ich wüsste auch nicht, wofür ich eins brauche. Ja, ich bin bisher ganz gut durchs Leben gekommen. Und wiederum jemand anders sagt, ja, das kann ich dir ganz genau sagen, mein Lebensmotto ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ein bisschen recherchiert, was diese Welt so zu ganz beliebten klassischen Lebensmottos zu sagen hat. Und da kommt so manches dabei rum, was euch wahrscheinlich bekannt vorkommt. Also, ich nenne mal so ein paar. Zum Beispiel Carpe Diem. Ja, kennt ihr, nutze den Tag übersetzt. Oder träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oder ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Oder der Weg ist das Ziel. Oder man lebt nur einmal. Oder jeder Tag ist eine neue Chance. Oder sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst, hat Gandhi mal gesagt. Alles, was du heute tust, beeinflusst dein Morgen. Erfolg ist kein Glück, sondern harte Arbeit. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich glaube, ihr kennt viele von solchen Sätzen. Dann findet man auch noch sowas wie: Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Ja, also so ein bisschen, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Oder nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus. So, ja, also auch solche Lebensmottos gibt es. Keine Ahnung, ob ihr irgendwelche von diesen Sprüchen vielleicht sogar irgendwo in der Küche oder über eurem Bett hängen habt. Spannend ist, finde ich, dass so ziemlich jeder Mensch irgendwelche Leitsätze für sein Leben hat, nach denen er sein Leben ausrichtet. Ob er das nun als Lebensmotto bezeichnet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wir alle leben für irgendetwas. Wir alle lassen uns von etwas leiten. Deshalb ist die Frage, die sich für jeden Menschen eigentlich mal zu stellen lohnt, die Frage: Wofür lebe ich eigentlich? Für wen? Für was? Und warum genau dafür? Und genau das führt uns zum Titel von heute Morgen, der heißt: Wofür lebst du? Und wir machen weiter im Römerbrief heute Morgen in Römer 12 und also fahren dementsprechend fort und kommen in einen neuen Abschnitt hinein. Wir sind ja in der Predigtreihe durch den Römerbrief schon länger unterwegs, für die, die das nicht wissen. Und zuletzt hatten wir Römer 9 bis 11, diesen größeren Block, diese Passage, wo es viel um Israels Vergangenheit und Gegenwart und auch Zukunft ging. Und manch einem hat das wahrscheinlich so nicht gerade als besonders relevant oder interessant erschienen, ne? Oder gerade fürs eigene Glaubensleben. Trotzdem stehen diese Kapitel Römer 9 bis 11 natürlich im Wort Gottes und Gott offenbart sich uns dadurch und wir sehen vor allem seine Treue auch so stark an dieser Passage. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, also ich freue mich jetzt, dass es in Römer 12 weitergeht, weil da wird es relevant. Ne? Ab Römer 12 im Römerbrief geht es darum, wie wir als Christen leben sollen. Wie wir miteinander unterwegs sein sollen, im Umgang miteinander, wie wir im Zusammenleben der Gemeinde sein sollen, wie wir uns gegenüber dem Staat verhalten sollen. Lauter solche Themen kommen jetzt. Also ganz kurz nochmal so zur Einordnung, damit wir das im Überblick haben. Wir haben diesen ersten Lehrteil, Römer 1 bis 11, abgeschlossen und kommen jetzt zu Römer 12, das ist der Anwendungsteil. Und dabei ist es wie eigentlich immer in der Bibel, dass der Anwendungsteil auf den Lehrteil aufbaut. Man sieht das bei Paulus immer wieder im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Und an vielen anderen Stellen auch so. Und dementsprechend ist es zusammenhängend. Und wir steigen jetzt aber heute in diesen größeren Block Römer 12, in diesen Anwendungsteil ein. Heute Morgen nur die ersten zwei Verse von Römer 12, was wie so eine Überleitung ist in diesen Anwendungsteil hinein. Und dabei greift Paulus teilweise auf Dinge zurück nochmal, die vorher gesagt waren und die also so ein grundsätzliches Fundament bilden für alles Weitere, was dann kommt. Und das ist so seine Überleitung. Lesen wir zusammen Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Ganz bekannte Verse, denke ich. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich glaube, viele von uns kennen diese Verse, vor allem wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Und wir kennen sie vielleicht sogar auswendig und das nicht umsonst. Weil diese zwei Verse, die bringen so zentrale Dinge auf den Punkt für uns als Christen, ja, was ganz elementar ist. Und ich musste in der Vorbereitung darüber nachdenken, wie nenne ich denn diese Predigt so im Untertitel? Weil man könnte so vieles über diese Verse setzen als Titel, ne? Also zum Beispiel auch sowas, wie wir echte Veränderungen erleben oder ein Gott wohlgefälliges Leben oder Leben nach dem Willen Gottes oder dein Leben als Gottesdienst oder. Schlussendlich habe ich mich dafür entschieden, dass wir es nennen, wofür lebe ich? Und im Untertitel ein Leben zur Ehre Gottes. Das ist ja das, was unser Leben als Christen sein soll. Und wir wollen uns diese zwei Verse heute in 4 Punkten näher anschauen. Ich hoffe, dass es uns darin bestärkt, dass wir zunehmend mehr entschlossen sagen können, ja, ich will zur Ehre Gottes leben. Und verstehe auch ein Stück weit, wie das aussieht. Und es sind 4 zusammenhängende Bausteine, nicht alle gleich lang oder intensiv heute Morgen. Unser erster Baustein heißt die Grundlage Gottes Erbarmungen. Und es geht um einen Teil nur von dem Vers 1. Wir erinnern uns daran zurück, am Ende von Kapitel 11 hat Paulus diesen Lobpreis über Gottes Barmherzigkeit und über Gottes unaufspürbare Wege, ist er darin ausgebrochen. Ja? Und dann hieß es in Römer 11, Vers 36, wie so eine Art Fazit, um wen sich diese ganze Welt, die ganze Geschichte und letztendlich alles Existierende dreht. Paulus gesagt, Römer 11, Vers 36, denn aus ihm, aus Gott und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich glaube, wir brauchen nicht bei dieser Aussage lange drüber nachdenken, wem zu jeder Zeit, an jedem Ort in diesem Universum die höchste Ehre und Anbetung gebührt. Das ist ziemlich deutlich, das ist Gott. Und dementsprechend sollte es uns auch nicht wundern, dass Paulus gleich im nächsten Vers dann Folgendes schreibt. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Der Aufruf in diesem Vers ist ziemlich klar, ne? Zusammengefasst, wir sind aufgerufen, für Gott zu leben. So, und wir werden uns gleich im zweiten Punkt auch näher anschauen, was das bedeutet und da vertiefter Gedanken darüber machen. Aber wir haken hier einmal ein, um das zu verstehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, diese zwei Verse wirklich substanziell zu verstehen. Unsere Bestimmung als Menschen war genau das ja schon immer eigentlich, dass wir für Gott und mit Gott leben sollten. Und wir brauchen dazu nur einen Blick an den Anfang der Bibel werfen, in 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Da ist beschrieben, dass wir geschaffen wurden, um Gott zu repräsentieren, um Gott wiederzuspiegeln. Nicht nur jeder Baum und jeder Fisch, sondern auch du und ich, wir existieren zur Ehre Gottes. Allerdings wissen wir auch, wenn wir in die Bibel schauen, es hat nicht lange gedauert, bis der Mensch diese Bestimmung verlassen hat und sich selbst zum Mittelpunkt gemacht hat. In 1. Mose 3 können wir das nachlesen, im sogenannten Sündenfall. Adam und Eva, die sein wollten wie Gott, anstatt Gott über sich anzubeten, anstatt seine Gebote zu halten. Und damit kam es zum größten Desaster der Menschheitsgeschichte, das bis heute an Auswirkungen für die Welt und auch für dein und mein Leben nicht zu übertreffen ist. Und wir hatten uns das schon näher angeschaut, schon eine Weile her jetzt, in Römer 1, Vers 18 bis 23, dass wir Menschen zwar Gott durch seine Schöpfung erkennen können, aber dass wir Gott eiskalt ignoriert und teilweise ersetzt haben. Ja, ihr könnt die Predigt nachhören nochmal, die hieß das größte Desaster der Menschheitsgeschichte. Und genau dadurch, weil wir so mit Gott umgegangen sind als Menschen, steht völlig berechtigt der Zorn Gottes über unserem Leben. Das hat Paulus in Römer 1, Vers 18 beschrieben. Schauen wir nochmal kurz da zurück. Da heißt es, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Jeder Mensch muss bei einer ehrlichen Selbstanalyse feststellen, dass er absolut nicht gerecht vor Gott dasteht. Ja, dass er ihm nicht die Ehre und Anbetung entgegenbringt, die ihm eigentlich gebührt. Und damit stehen wir unter dem Zorn Gottes. Keiner ist vollkommen rein in seinen Motiven, in seinem Innern. Jeder von uns kennt in seinem Innern mindestens Begehrlichkeiten, die dem widersprechen, was Gott will. Und wir brauchen nicht lange in unser Leben auch hineinzuschauen und werden offensichtlich feststellen, dass es da ganz viele Dinge gibt, die auch das offensichtlich übertreten, was Gott geboten hat. Und gerade der erste Block im Römerbrief, Römer 1 bis 3, der hat uns das so deutlich gemacht, dass da kein einziger Mensch von uns mehr ist, der vor Gott mit einer weißen Weste dasteht. Ich greife das nochmal auf, viele kennen diesen Vers. Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und das ist ziemlich unmissverständlich über jeden von uns Menschen so ausgesagt. Bedeutet, wir haben als Menschen kein Zugangsrecht mehr zu diesem heiligen Gott. Und wir haben nichts anderes verdient als den Zorn von diesem gerechten Gott. Und Gott hätte allen Grund zu sagen, okay, Pech gehabt. Ihr seid selbst schuld, also macht euer Ding und ich lasse euch einfach laufen und das war's dann. Aber stattdessen schafft Gott in Jesus Christus einen Neuanfang. Und Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, geht es nach Römer 3, Vers 23, in Vers 24 gleich mit diesen wunderbaren Worten weiter, dass es da heißt, ich lese nochmal, denn alle haben gesündigt in der Mangel der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott schafft durch seine Gnade in Jesus Christus die Erlösung, die jeder Mensch dringender braucht als alles andere. Und Jesus bekommt die geballte Ladung von Gottes Zorn ab, der mich eigentlich treffen müsste, den ich eigentlich verdient gehabt hätte. Und Jesus stirbt für meine Sünde und für deine Sünde am Kreuz. Und jeder, der an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn glaubt, der steht nicht mehr unter diesem Zorn Gottes, der da beschrieben ist in Römer 1, sondern der steht unter Gottes Gnade. Und damit ist in Jesus Christus eine ganz neue Grundlage gelegt, die uns Menschen zurückführt zu unserer eigentlichen Bestimmung. Nämlich zur Ehre Gottes zu leben, ein Leben mit Gott und für Gott. Und ich will an dieser Stelle kurz einhaken, einmal, weil es kann sein, dass es heute Morgen hier Leute gibt, die hier sitzen oder die zuschauen, die noch nicht ganz klar sagen können, ja, diese Gnade und Erlösung von Jesus Christus, das ist tatsächlich auch für mich geltend geworden. Und die Bibel macht uns das sehr deutlich, ne? Die Erlösung ist kein Automatismus für jeden Menschen, sondern sie gilt nur dem, der umkehrt und der das im Glauben für sich in Anspruch nimmt. Und wenn du noch nicht bewusst Jesus um Vergebung deiner Sünden gebeten hast und das noch nicht ganz bewusst in Anspruch genommen hast und gesagt hast, ich will mein Leben ihm unterstellen als neuem Herrn, dann nimm diese Rettung heute an. Wenn du sagst, keine Ahnung, wie das geht, dann komm nachher gern ins Gespräch mit uns. Aber für jeden, der dieses wunderbare Erlösungswerk von Jesus für sich in Anspruch genommen hat, der kann sich einklinken, glaube ich, in dieses alte Lied von Philipp Friedrich Hiller, wo Folgendes so stark zum Ausdruck kommt. Viele kennen das, glaube ich, von uns. Ich zitiere nur die erste Strophe. Er schreibt, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und genau so ein Lied vom Erbarmen Gottes kann Paulus auch singen. Und gewissermaßen tut er das in Römer 1 bis 11, wo er uns systematisch die großartigen Erbarmungen Gottes vor Augen führt. Und davon spricht er hier in diesem Vers 1, ja, die Erbarmungen Gottes. Und nochmal ganz kurz, er beginnt in Römer 1 bis 3 mit der Verdorbenheit des Menschen. Er spricht ab Kapitel 3, Vers 21, dann über Gottes Gnade und über diese Erlösung in Jesus Christus durch den Glauben. Und in Kapitel 5 bis 8 spricht er weiter über das neue Leben in Christus und die Bewahrung der Glaubenden. Und Römer 9 bis 11, das hatten wir jetzt zuletzt am Fallbeispiel Israel, über die Treue, die Gott erweist. Und all das, was er in Römer 1 bis 11 ausgeführt hat, das fasst er zusammen in Römer 12, Vers 1, zusammen mit diesen Worten, die Erbarmungen Gottes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. Ja? Dem Aufruf in Römer 12, Vers 1, dass wir ein Leben leben sollen, das Gott gefällt, liegt etwas zugrunde, nämlich die Erbarmungen Gottes. Anders gesagt, die Erbarmungen Gottes sind der Boden, auf dem unser gesamtes Leben als Christ wächst. Das ist die Grundlage, ja, und die dürfen wir niemals außer Acht lassen. Und dabei ist dein Leben als Christ keine Gegenleistung zu den Erbarmungen Gottes, ne? Sondern es ist eine natürliche Auswirkung der Erbarmungen Gottes in deinem Leben, wenn du Christ bist. Und deshalb schreibt er das genauso hier. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern sind da auch im Begriffen, ja, durch die Erbarmungen Gottes, oder Schlachter übersetzt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das Wort für Erbarmungen bedeutet so viel wie Barmherzigkeit, oder man könnte es auch übersetzen Mitgefühl oder Mitleid. Und es wird zum Beispiel auch in 2. Korinther 1, Vers 3 verwendet, wo Gott als der Vater der Erbarmungen bezeichnet wird. Und genau das ist unser Vater im Himmel doch. Er sah meinen verlorenen Zustand, er sah meine Schuld, er sah die Verzweiflung, die da war, und er schaute nicht weg, sondern er war innerlich bewegt über mich. So heißt es öfters, wenn Jesus Menschen angeschaut hat. Ne? Er war innerlich bewegt über Menschen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und so war der Vater innerlich bewegt über mich und er erbarmte sich über mich in seiner Gnade. Und dabei steht das Wort für Erbarmungen hier in Römer 12, Vers 1 bewusst im Plural, weil unter diese Erbarmungen eine Vielzahl von Dingen fällt. Und eigentlich müssen wir an dieser Stelle sagen, wir lesen jetzt Kapitel 1 bis 11 im Römerbrief nochmal, nehmen einen fetten Marker in die Hand und markieren alles, was unter diese Erbarmungen Gottes fällt, ganz fett für uns an. Dafür fehlt uns die Zeit, aber ich habe versucht, mal so einen kurzen Abriss nochmal zu geben, was da so alles drunter fällt. Und das ist kein Anspruch auf Abgeschlossenheit an dieser Stelle. Ja? Also aufgepasst, jetzt hagelt es Erbarmungen Gottes für dich und Privilegien Gottes, wenn du Christ bist. Ich werde sie euch mit in den Hauskreis-Leitfaden setzen. Also die Erbarmung Gottes aus Römer 1 bis 11 im Schnelldurchgang. Da ist die Rettung, die uns geschenkt wurde. Da ist die Rechtfertigung aus Glauben. Da ist Erlösung und Gnade umsonst, die wir empfangen haben. Da ist Frieden mit Gott. Da ist die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Da ist die Stellung eines Gerechten, die wir nun innehaben. Da ist neues Leben oder man könnte auch sagen eine neue Identität in Christus, die wir bekommen haben. Da ist eine Gewissheit über die Auferstehung, die uns bereitet ist. Da ist Freiheit von der Macht der Sünde, wie das in Römer 6 beschrieben ist. Da ist eine neue Zugehörigkeit, die wir bekommen haben. Da haben wir keine Verdammnis mehr, die wir befürchten müssen als Christen. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du gläubig bist, hat uns Römer 8 gesagt. Die Hilfe des Geistes im Kampf gegen die Sünde steht bereit. Die Gotteskindschaft, die hast du nun sicher. Miterbe Christi werden die genannt, die an Jesus Christus glauben. Du hast eine zukünftige Herrlichkeit, die dir offenbar werden wird. Du hast eine zukünftige Erlösung deines sterblichen Leibes. Du hast den Beistand des Geistes, der dir im Gebet, aber auch im Leben hilft. Du darfst wissen, dass dein Glaube auch vollendet wird, nachdem Gott ihn angefangen hat. Du hast Christus als Fürsprecher, der für dich beim Vater eintritt und sich verwendet. Du hast unaufhörliche Liebe, die kein Limit kennt. Und du hast Gewissheit des Heils. Und all das, und man könnte noch viel mehr nennen, gilt für die, die in Christus Jesus sind, die zum Glauben an ihn gekommen sind. Das sind Erbarmungen Gottes. Und wie gesagt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber all das zählt darunter, unter dieser Erbarmung Gottes. Und ich glaube, wir könnten nicht besser ausgerüstet sein für ein Leben in der Nachfolge, als mit diesem geballten Paket an geistlicher Ausrüstung, wenn man sich das so vor Augen führt. Gerade die Tatsache, dass wir als Christen neues Leben in Jesus Christus bekommen haben und dass der Geist Gottes nun in uns wohnt, das macht uns so deutlich, dass wir unsere Nachfolge nicht krampfhaft aus uns selbst heraus vollbringen müssen oder können, sondern dass er selbst in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Und ich glaube, es passiert so leicht vielen von uns Christen, dass wir das voneinander abkoppeln und dass wir das ja entzerren. So, und wir versuchen irgendwie mit Mühe und Not, mit unserer Kraft Gott zu gefallen. Und dann sind wir vielleicht getrieben von der Befürchtung, dass Gott unzufrieden mit uns sein könnte. Oder wir denken vielleicht insgeheim sogar sowas wie, ja, Gott ist mit seiner Gnade in Vorkasse gegangen, aber ich muss das jetzt da nachträglich rechtfertigen oder muss es gewissermaßen sogar verdienen. Und so wird ein Leben für Gott zum Krampf. Und die Freude bleibt aus und es schleicht sich unterbewusst eine neue Form der Gesetzlichkeit ein. Aber das hat Gott gar nicht beabsichtigt, das hat er gar nicht gewollt. Vielmehr will er uns durch die Erbarmungen in Jesus Christus erfreuen und will uns für unsere Nachfolge ermöglichen, dass wir darauf zugreifen, das, was er bereits in uns gegeben hat, mit Jesus Christus, durch seinen Geist. Und wenn du merkst, dass du vielleicht gerade in deiner Nachfolge eigentlich dich nur noch so mühsam vor dich hinschleppst, so ein bisschen vor dich hindümpelst, dass die Freude daran eigentlich fehlt, dann will ich dich heute Morgen ermutigen, mit Römer 12, Vers 1, durch die Erbarmungen Gottes wieder neue Fahrt aufzunehmen. Wie könnte das aussehen? Du könntest tatsächlich sagen, okay, ich nehme mir Römer 1 bis 11 mal und ich schreibe mir in Ruhe alles raus, was unter diese Erbarmung Gottes fällt. Oder ich mache das mit einem fetten Marker. Oder du nimmst dir meinetwegen diese Liste auch und schaust dir die Stellen einfach nochmal im Einzelnen an, liest das nochmal nach. Oder du nimmst einen anderen Brief, nimmst den Epheserbrief oder den Kolosserbrief oder was auch immer und guckst da, wo sind Erbarmungen Gottes. Ja? Und sie erfreuen das Herz neu. Und das ist meine Erfahrung, meine persönliche und auch in der Begleitung von Menschen. Wenn Menschen neu gepackt werden von den Erbarmungen Gottes in ihrem Leben,
Ja, und wenn sie neu verstehen, was ihnen in Christus alles zuteil geworden ist, dann ist es gar nicht mehr die Frage, will ich für Gott leben oder will ich ihm gehorsam sein? Nein, dann ist vielmehr ganz klar, dass die Motivation da ist. Ja? Ich will dem Herrn folgen und will für ihn leben. Das Wunderbare dabei ist, dass Gott uns in Christus alles geschenkt hat, was wir brauchen, um dieses Leben zu führen, um wieder zu unserer Bestimmung, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, zurückkehren zu können, nämlich mit und für Gott zu leben. Das haben wir in Christus alles bekommen. Die Frage ist, wie gut wir das abgreifen. Ich will zusammenfassen zu diesem ersten so wichtigen Baustein, das folgendermaßen nochmal ausdrücken. Ja? Gottes Erbarmungen sind die Grundlage und der Motor für mein Leben in Hingabe. Gottes Erbarmungen sind die Grundlage, worauf das steht, und der Motor, was mich motiviert, was mich antreibt, für mein Leben in Hingabe. Und diese Grundlage der Erbarmung Gottes, die wird als erstes Gesetz in Römer 12, Vers 1. Und darauf lässt sich jetzt ein zweites aufbauen. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt der Aufruf, Hingabe. Ja, es geht um den Rest von dem Vers 1. Nun kommen wir also nach der Erinnerung an die Grundlage zum eigentlichen Aufruf. Und da heißt es dann nochmal Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder und wie gesagt auch Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das Wort für ermahnen an dieser Stelle ist im Griechischen parakaleo, ein Wort, was ein großes Bedeutungsspektrum hat. Das haben wir immer wieder schon auch erwähnt hier. Es bedeutet so viel wie herbeirufen oder drängen oder bitten oder auch auffordern. Aber kann auch sowas bedeuten wie ermutigen oder trösten oder bestärken. Und natürlich will Paulus seine Leser damals, auch uns heute als Christen, an dieser Stelle ermutigen oder auch bestärken. Aber hier ist das Wort in allererster Linie als eine Aufforderung, als ein Aufruf an uns zu verstehen. Und dabei wird hier deutlich, dass dieses kleine Wörtchen nun, dass es eine unmittelbare Verbindung herstellt zu dem, was bisher gesagt wurde. Er schreibt es ja, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Also im Sinne von, schaut, welche Erbarmungen Gott euch in Christus gegeben hat, die ich euch gerade 11 Kapitel vor Augen geführt habe. So, wie könnte es da anders sein, als dass ihr jetzt für ihn lebt? Dass ihr euer Leben nun für den Herrn hingebt. Das ist gewissermaßen das, was er sagt. Für Paulus ist das ein logischer Schluss, ne? Dass sich das Leben ganz neu ausrichtet, wenn der Segen der Erbarmungen Gottes ins Leben eines Menschen hineinkommt. Anders gesagt, für Paulus ist es unmöglich, dass ein Mensch, der neues Leben in Christus bekommt, sein altes Leben einfach so weiterlebt. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und das ist auch völlig unlogisch in Paulus' Augen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, geht es uns genauso. Christus kam ja nicht nur, um uns die Ewigkeit bei Gott zu garantieren, ne, sondern er kam auch, um uns im Hier und Heute als gefallene Menschen wieder in Beziehung zu Gott zu bringen. Und uns wieder zu dieser Bestimmung zurückzuführen, zur Ehre Gottes zu leben. Das war und ist unsere wahre Bestimmung bis heute. Und wie ich eben schon gesagt habe, wenn ein Mensch mehr davon versteht, wie wunderbar diese Erbarmungen Gottes sind, dieses neue Leben in Christus ist, dann kann er eigentlich gar nicht mehr anders, als für Gott leben zu wollen. Spannend finde ich, bei den Junggläubigen, die noch nicht so lange Christen sind, da ist das wie so ein Automatismus. Ja, die sind begeistert, die wollen wissen, wie lebt man denn jetzt für Gott? Was soll ich tun? Wie kann ich mich gebrauchen lassen? Aber ich will an dieser Stelle mal dich als langjährigen Gläubigen fragen und auch mich, ist dieser Automatismus bei mir ebenfalls noch vorhanden? Werd ich noch gepackt von Gottes Erbarmen mit mir? Merke ich, dass das meine Hingabe mobilisiert, wenn ich über die Erbarmungen Gottes nachdenke? Oder können wir vielleicht Römer 12, Vers 1 fast auswendig und wir leiern das so runter, ohne an diesen Erbarmungen Gottes hängen zu bleiben und ohne zu verstehen, dass dieser Aufruf uns ganz persönlich gilt? Trage ich den tiefen Wunsch noch in mir, für Gott zu leben? Oder tue ich das vielleicht einfach nur noch aus Pflichtgefühl? Ich glaube, Römer 12, Vers 1 und 2 ist für jeden Christen, egal ob du ein Jahr Christ bist oder 50 Jahre, für jeden Christen, sind das zwei Verse, die von Zeit zu Zeit immer wieder durchbuchstabiert werden sollten. Weil dort geht es nicht um Wissen, sondern es geht darum, wofür ich mein Leben einsetze. Und so fordert Gott durch Paulus an dieser Stelle jeden Christen, auch uns heute Morgen auf, unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Damit nimmt Paulus einige Gedanken aus dem Römerbrief wieder auf, die wir uns schon ausführlicher angeschaut haben. Aber wir wollen nochmal die Brücke schlagen, um das so ein bisschen zueinander zu kriegen. Es ist mal spannend, ja, wenn man in so einem Brief dann Zusammenhänge sieht. Zunächst mal spricht Paulus hier davon, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und der Leib steht hier exemplarisch für den gesamten Menschen. Ne? So, wenn wir heute sagen würden, übertragen, da ist einer mit Leib und Seele voll und ganz dabei. Das kennen wir so umgangssprachlich. Das heißt also, wofür ich meine Zeit und meine Kraft und meine Fähigkeiten und auch meine Hände, meinen Körper, all das, wofür ich das einsetze. Das Wort für darstellen hier, das bedeutet nicht, dass wir uns besonders toll darstellen sollen. Ja? Das ist damit nicht gemeint, sondern vielmehr geht es darum, dass wir uns zur Verfügung stellen oder bereitstellen. Oder auch, können auch sagen, dass wir uns erweisen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und diese beiden Worte, Leib und darstellen, die sind uns bereits schon mal im Römerbrief begegnet, in Römer 6. Römer 6, Vers 12 und 13, da hat Paulus in Römer 6 vorher beschrieben, dass wir diese neue Identität in Christus haben und ich nenne es mal so, dass wir neues Potenzial in Christus bekommen haben, ein anderes Leben zu führen. Und dann lesen wir, ich lese für den Zusammenhang Römer 6, Vers 11 bis 13, dann lesen wir, ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Römer 6, Vers 11 bis 13, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Leben aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir hatten bereits den klaren Aufruf, dass wir der Sünde und der Ungerechtigkeit nicht mehr dienen sollen. Das sehen wir hier. Ne? Und auf der anderen Seite, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen sollen, das ist das gleiche Wort hier, wie dieses Darstellen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und genau dazu sind wir von Christus freigemacht worden und zugleich sind wir dazu berufen worden. Das heißt, wir haben in Römer 6 schon diese Grundlage und den Aufruf. Ja? Das, was wir in Römer 12 dann auch wieder sehen. Und jetzt greift Paulus diese Gedanken aus Römer 6 auf in Römer 12, und er macht deutlich, dass es um unser ganzes Leben geht, dass wir als heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer Gott zur Verfügung stellen sollen. Und dabei benutzt er Begriffe, die man vor allem vom Alten Testament her kannte. Er spricht von Opfer und wenn man ins Alte Testament hineinschaut, vor allem ins dritte Buch Mose, dann sieht man die ganzen Opfervorschriften. Und immer wieder wird deutlich, dass ein Opfer heilig sein sollte, im Sinne von Gott geweiht oder für Gott ausgesondert. Und wir sehen auch immer wieder bei den Opfern, dass sie Gott wohlgefällig sein sollten, also dass sie ihn erfreuen sollten, dass sie ihn anbeten sollten. Und jetzt nimmt Paulus diese zwei signifikanten Merkmale hier, heilig und Gott wohlgefällig, auf und er überträgt sie auf uns als Christen. Beachtlicherweise klingt das ja erstmal wie ein Widerspruch, dann wenn er sagt, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollen. Ne? Ein Opfer war ja was, das hat man geopfert, dann war das tot, dann war es das. So, was er jetzt aber hier damit ausdrücken will, ist, dass wir Christen Tag für Tag eigentlich unser ganzes Leben dem Herrn auf den Altar legen sollen. Das ist das Bild, was hier verwendet wird. Tag für Tag unser Leben auf den Altar Gottes. Tag für Tag sollte unser Bestreben sein, dass wir danach fragen, Herr, was willst du, dass ich heute tun soll? Wie kann ich deinem Namen heute Ehre bringen? Wie willst du mich gebrauchen? Wie kann ich meine Zeit, meine Kraft, meine Gedanken, meine Gaben, meine Möglichkeiten, den Besitz, den du mir geschenkt hast und so weiter und so fort, wie kann ich das für dich einsetzen? Wo darf ich mir die Hände für dich schmutzig machen, Herr? Ja, wo darf ich anpacken für dich in deinem Reich? Wie kann ich mit meinem Leben, deinem Reich und dir dienen? Wie kann ich meine Familie so führen, dass es dir gefällt? Wie kann ich in meinem Umfeld dich in angemessener Art und Weise widerspiegeln? All solche Fragen sind dabei. Und es ist uns völlig klar, dass Opfer etwas kosten können und auch meistens tun. Was kann es uns kosten? Alles Mögliche. Meine Bequemlichkeit, meine eigene Ehre, mein Egoismus, meine Anerkennung, meine Pläne, meine Selbstentfaltung und so weiter und so fort. Und in all dem beißt sich doch Gottwohlgefälligkeit, wozu wir aufgerufen sind, mit meiner Selbstgefälligkeit. Ja, oder auch Gefälligkeit von anderen Menschen. Und nicht umsonst hat Jesus in Lukas 9, Vers 23 diese bekannten Worte gesagt, dass es da heißt, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Als Christen sind wir geistlich gesehen mit Christus ein für alle Mal gestorben, begraben und auferstanden, Römer 6, aber gleichzeitig sind wir aufgefordert, täglich unser eigenes Ego sterben zu lassen und stattdessen für Christus zu leben. Und da Jesus hier explizit von Selbstverleugnung und von seinem Kreuz täglich aufnehmen spricht, sollten wir nicht meinen, dass das ein Selbstläufer ist, sondern Tag für Tag, bereits am Morgen, sollte ich mir vor Augen führen, wer hat eigentlich das Sagen über mein Leben, über den Tag, wer hat eigentlich die Herrschaft über diesen Tag? Und vielleicht ist das ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber ich will uns das mal stellen in Anlehnung an diesen Vers. Sterbe ich noch täglich? Sterbe ich noch täglich meinem eigenen Egoismus, meinem eigenen Stolz, dem, was ich will? Oder lebe ich so in den Tag hinein? Lass es einfach mal so auf mich zukommen. Ist mein erster Gang des Tages zum Herrn mit der Bitte, dass er mir heute hilft, ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer zu sein? Ich denke, das ist super gut, das ins Gebet umzuwandeln für sich und sich gleich am Morgen auf diesen Altar ganz bewusst so zu legen für den Herrn. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das notwendig ist. Aber sind wir noch so entschlossen, mit Haut und Haaren uns dem Herrn hinzugeben? Und was darf es mich wirklich kosten? In all dem ist ja unsere Angst, dass wir zu kurz kommen könnten. Und ja, das Leben als Christ bringt mit Sicherheit menschlich gesehen Entbehrungen mit sich. Aber gleichzeitig gelangen wir doch wieder zu unserer eigentlichen wahren Bestimmung, in der auch volles Menschsein liegt, nämlich zur Ehre Gottes zu leben. Und in dieser Hinsicht ist der Zusatz in Vers 1, in Römer 12, Vers 1 am Ende so beachtlich. Wenn Paulus dann am Ende nach dieser Aufforderung schreibt, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Für das Wort vernünftig steht im Griechischen das Wort Logikos. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Wort, kann da was in Verbindung setzen. Ja, Logikos, daher kommt Logik für uns. Und ich will es mal so ausdrücken, wenn Gott der Schöpfer und Erhalter meines Lebens ist und wenn er mir eine unbeschreibliche Menge an Erbarmungen und Segnungen und Gnade entgegenkommen lassen hat, dann ist es der einzig logische Schluss, für ihn und mit ihm zu leben und ihn zu ehren. Anders gesagt, Gott ist der Einzige, der meiner Verehrung und meines Gottesdienstes würdig ist. Nun ist das uns in der Theorie klar, aber wir könnten uns andersrum mal fragen, was ist denn ein unvernünftiger oder ich sag mal ein dummer Gottesdienst? Und da brauchen wir gar nicht so weit schauen. Paulus hat uns das in Römer 1, Vers 25 schon mal gesagt, weil da ist das gleiche Wort verwendet für Gottesdienst. Und da heißt es über uns Menschen, Römer 1, Vers 25, sie, wir Menschen, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Gottesdienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und ich kann jetzt nicht intensiv auf diesen Abschnitt in Römer 1 wieder eingehen. Ja? Wir hatten das damals schon. Damals eine Predigt, die hieß die Abwärtsspirale der Sünde. Und da haben wir gesehen, dass das Kernproblem der Sünde eigentlich darin liegt, dass wir als Geschöpfe aufgehört haben, unserem Schöpfer Ehre und Dank entgegenzubringen. Und auf der anderen Seite, und das ist hier beschrieben, stattdessen dem Geschöpf, was auch immer das sein mag, irgendeinem Geschöpf, Verehrung und Gottesdienst dargebracht haben. Und ich glaube, allein schon die Formulierung, dass wir einem Geschöpf Gottesdienst bringen, das ist ja schon in sich so, dass man deutlich erkennt, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Das Problem ist, meistens ist uns Menschen das gar nicht bewusst, dass wir etwas anbeten oder was wir anbeten und wem wir in unserem alltäglichen Leben ständig unseren Gottesdienst schenken. Und wir finden alles Mögliche in dieser Welt, ja, wo wir sagen können, okay, das bete ich an, ohne es zu wissen, und alles Mögliche, was aber nicht Gott heißt. Seien es sichtbare, materielle Dinge vielleicht oder auch unsichtbare Dinge wie Menschenmeinungen oder unsere eigenen Träume oder Wünsche oder Ziele. Wir können da alles auf diesen Thron setzen. Und wir können also tatsächlich alles in dieser Welt zum Objekt unserer Anbetung machen. Das kriegen wir gut hin. Aber nüchtern betrachtet ist das sowas von unvernünftig. Es ist so zum Scheitern vorprogrammiert. Und Gott weiß das noch viel besser als wir. Und wir kommen vielleicht auch zu dem Schluss, wenn wir manchmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Und Gott hat aber nicht einfach gesagt, okay, ich lasse euch in eurem falschen Gottesdienst einfach laufen, das war's dann, ich gebe euch dahin, wovon Römer 1 immer wieder spricht, sondern er hat Christus gesandt und hat uns aus der Sünde herausgeholt und uns auf eine neue Grundlage gestellt. Wozu? Damit wir wieder zum einzig wahren, vernünftigen Gottesdienst gelangen können. Und so schließt sich die große Klammer von Römer 1, dem falschen Gottesdienst, hin zu Römer 12, dem vernünftigen Gottesdienst. Und was liegt dazwischen? Das Erlösungswerk Jesu Christi. Ja, in den ganzen Kapiteln dazwischen. Und dieses notwendige Werk Jesu, das führt dahin, dass wir unseren Alltagsgottesdienst, du und ich, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dass wir dazu befähigt sind, aber auch berufen worden sind. Und genau das sollte uns stets vor Augen sein, auch in der kommenden Woche. Mein Leben ist immer ein Gottesdienst. Das Leben eines jeden Menschen, ja, ist immer ein Gottesdienst. Die Frage ist, wem oder was diene ich? Wem oder was gilt meine Anbetung? Letztendlich ist die Frage, wofür lebe ich? Das ist die ganze Frage, die dahinter ist. Und nun ist der Aufruf zur Hingabe klar, aber wir können uns weiter fragen, wie wächst denn meine Hingabe? Wie findet jetzt diese Veränderung statt? Und das führt uns zu unserem dritten Baustein. Der heißt der Prozess Gesinnungsänderung. Und es geht um die erste Hälfte von Vers 2. Nachdem also diese ersten beiden Bausteine gelegt sind, die Grundlage in Christus, die Ausrichtung der Hingabe, kommt Paulus nun dahin, dass er uns weiter deutlich macht, wie wächst denn die Hingabe, wie wächst denn mein Alltagsgottesdienst, was soll das denn prägen? Lesen wir dazu weiter in Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Im Wesentlichen sind es zwei Dinge, die er hier sagt, und die gehen Hand in Hand miteinander. Die hängen unmittelbar zusammen. Ja? Als erstes sagt er, dass wir als Christen nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen. Und das Wort, was hier für gleichförmig steht, bedeutet auch so viel wie sich anpassen oder auch die gleiche Gestalt annehmen. Es kommt noch an einer Stelle im Neuen Testament vor, die habe ich uns mitgebracht, 1. Petrus 1, Vers 14. Ich lese 1. Petrus 1, Vers 14, 15, da heißt es, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Gerade diese Stelle hier, 1. Petrus 1, die deckt sich eigentlich so gut mit Römer 12, Vers 1 und 2. Ne? Da war ja ebenfalls in Römer 12 schon die Rede davon, dass unser Leben ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer sein soll. Und heilig, das habe ich eben schon gesagt, bedeutet so viel wie Gott geweiht oder auch abgesondert in seiner Bedeutung. Das heißt ja, wir leben zwar inmitten dieser Welt, die kein neutraler Ort mehr ist, sondern die im Bösen oder im Argen liegt, sagt 1. Johannes 5, Vers 19, aber wir leben in dieser Welt, aber wir sollen abgesondert für Gott in dieser Welt sein. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass wir nicht mehr der Welt gegenüber gleichförmig oder angepasst sein können. Ne, dass ich nicht mehr nach den gleichen Dingen strebe, wie diese Welt das tut. Das bedeutet vielmehr, dass ich darin wachse, Gott angepasst zu sein. Und Petrus sagt uns das hier in 1. Petrus 1, wie Gott heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. So deckt sich das miteinander. Ja, also was bedeutet das, nicht mehr der Welt angepasst oder gleichförmig zu sein? Da können wir ganz viel zu sagen. Es bedeutet, dass die Maßstäbe dieser Welt für mich nicht mehr zählen, dass sie nicht mehr bedeutsam sind. Es bedeutet auch, dass ich nicht mehr nach den gleichen Dingen strebe, wie diese Welt das tut und die in dieser Welt von so großer Bedeutung zu sein scheint. Wir kennen diese Werbung schon ein bisschen älter, ne? Mein Haus, mein Auto, mein Boot und so weiter. So, ja? Das drückt eigentlich das so gut aus. Es bedeutet auch, dass ich die verdorbene Sexualethik dieser Welt nicht für mich adoptiere. Es bedeutet auch, dass ich meine Moralvorstellungen nicht von einer verdorbenen Gesellschaft prägen lasse. Und auch, dass ich sowas wie die Gender-Ideologie entschieden verwerfe. Und dass ich nicht dem Körperkult und Fitnesswahn unserer Gesellschaft Folge leiste und den zum Antrieb meines Lebens werden lasse. Und dass ich nicht mehr für die Anerkennung von anderen Menschen lebe und dass Geld und Besitztum nicht für mich das Allerhöchste ist, was mein Leben beherrscht und auch, dass die Gesundheit nicht mein Götze wird und so weiter und so fort. Wir haben so viele Dinge, die diese Welt uns proklamiert und wir sollen uns ihr nicht anpassen, ihr nicht gleichförmig sein. Schlussendlich bedeutet das, dass ich nicht das anbete, was die Welt anbetet. Dass ich nicht mehr für mein Reich lebe, wie jeder andere normale Mensch in dieser Welt, sondern für etwas anderes. Und ich glaube, ich brauche uns nicht erklären, wie verdorben diese Welt ist, in ihren Idealen, in ihren Philosophien, in ihren Werten, in ihren Moralvorstellungen. Aber wenn wir nüchtern diese Welt betrachten, sehen wir doch, dass wir es erfolgreich geschafft haben, in Anführungsstrichen erfolgreich geschafft haben, Gott aus seiner Welt zu verbannen. Und nun müssen wir die ekligen Früchte davon essen. So, das ist unsere Welt. Und das können wir als Christen nicht ändern, dass wir inmitten dieser verdrehten Welt leben. Aber jeder von uns hat Einfluss darauf, inwieweit er sich von der Welt prägen lässt. Und dabei brauchen wir heutzutage gar nicht mehr darüber reden, ob wir uns die Welt mit ihren Ideen und Maßstäben und so weiter ins Haus holen oder nicht. Das ist längst da in Zeiten von Smartphone, Fernsehen, Internet und so weiter. Die Frage ist vielmehr, wie viel Raum gebe ich den Denkweisen dieser Welt? Wovon lasse ich mich in meinem Denken prägen? Passe ich mich dem Mainstream dieser Welt an oder sondere ich mich gezielt ab? Ein guter Indikator vielleicht, um sich selbst einmal zu analysieren, könnte sein, wenn ich mir vorstelle, ein Mensch aus dieser Welt schaut in mein Leben hinein und kann mich mal begleiten längere Zeit, ja, und er würde das analysieren. Welchen Unterschied würde er tatsächlich merken in meinem Leben gegenüber dem, was diese Welt tut? Damit wirkliche Veränderungen in unserem Leben geschehen kann, müssen wir ganz entschieden die Denkweisen dieser Welt ablegen und verlassen, ja. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, müssen wir unser Denken umgestalten lassen. Und genauso heißt es, das ist der Gegenpol in dem Vers 2 hier, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das griechische Wort für verwandelt an dieser Stelle ist Metamorpho. Und wir kennen das von dem Wort Metamorphose. Also wenn eine Raupe zum Beispiel zu einem Schmetterling wird, Peter hat das letztens in der Predigt gehabt, so, also es findet eine ganz grundlegende Veränderung statt. Und so soll auch unser Denken ganz grundlegend verändert werden. Das Wort für Sinn bedeutet genau das eigentlich. Ja? Man könnte es auch mit Denken oder Gesinnung oder auch Ratschluss übersetzen. Das ist ein Wort, was ganz viel beinhaltet. Also unsere Einschätzungen, die wir haben, unsere Wertmaßstäbe, unsere Wahrnehmung, unsere Weltsicht, letztendlich alles, was uns antreibt, was hinter unseren Handlungen steckt. Es ist gewissermaßen das neutestamentliche Pendant zu Herz, was wir im Alten Testament oft sehen. Und interessanterweise begegnet auch dieses Wort im Römerbrief schon mal. Römer 1, Vers 28, also nur ein paar Verse, nachdem Paulus über diese falsche Anbetung gesprochen hat, in Römer 1, Vers 25, heißt es dann, Römer 1, Vers 28, und wie sie, die Menschen, es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht gebührt. Und hier in Römer 1 ist das Wort in einem negativen Sinne verwendet. Ne? Der Vers beschreibt eigentlich die ganze Tragik der Menschheit bis in unsere heutige Zeit hinein. Gott wird von uns Menschen nicht mehr als Gott anerkannt und Gott übergibt dem Menschen in Form dieses Gerichts, seinem eigenen verdorbenen oder man könnte auch übersetzen unbrauchbaren Denken, unbrauchbaren Sinn. Und was dann dabei herauskommt, sehen wir, wenn wir Römer 1, Vers 29 weiterlesen, eine ganze Kette von Dingen, die falsches, sündiges Verhalten bedeuten. Und wir brauchen nicht in Römer 1 nur schauen, sondern können in unser Leben hineinschauen. Ne? Wir hatten es damals in dieser Predigt, falsche Anbetung führt zu falscher Begierde oder man könnte auch sagen, falsches Denken und das wiederum führt zu falschem Verhalten. Das ist die Abwärtsspirale der Sünde. Unser Problem als Menschen ist also nicht, dass nur unser Verhalten verdorben ist, sondern unser ganzes Denken ist kaputt. Und ich will das mal in einem Bild ausdrücken. Unser Denken ist wie die Software einer Maschine. Wenn die Software kaputt ist, dann kommen dabei fehlerhafte Sachen heraus. Und unser Verhalten ist gewissermaßen das Produkt dieser Maschine. Und wenn wir nun merken, da soll sich wirklich was ändern, da ist was kaputt, dann bringt es uns nichts, wenn wir einfach nur sagen, wir verändern das Verhalten, wir versuchen das Produkt zu verändern, sondern es braucht eine komplett neue Software, die aufgespielt werden muss. Und genauso ist es bei uns Christen. Wir brauchen eine neue Gesinnungssoftware, weil die ist durch die Sünde sowas von in Mitleidenschaft gezogen worden und kaputt gegangen. Ja, und deshalb braucht es Gottes neue, komplett neue Software. Und das ist die Erneuerung des Sinnes, wovon Paulus hier in Römer 12, Vers 2 spricht. Dabei wird in diesem ganzen Vers schon deutlich, die griechische Passivform von werdet verwandelt, macht deutlich, dass die Erneuerung des Sinnes nicht von uns selbst bewirkt wird, sondern es ist Gott selbst, der sie bewirkt. Das will er in unserem Leben tun. Gleichzeitig sind wir aber aufgefordert, uns von Gott verändern und, ich will es ausdrücken, neu programmieren zu lassen. Und nun hinkt das Bild mindestens an dieser Stelle. Leider ist es nicht wie bei einer Software-Erneuerung, wo die alte einfach platt gemacht wird und das war's dann, die ist dann ganz weg, sondern bei uns funktioniert diese Gesinnungssoftware-Erneuerung vielmehr so, dass die alte Software Stück für Stück immer wieder weiter abgebaut werden muss. Und in einem fortlaufenden Prozess, in dem Gott unsere Gesinnung so verändert, dass sie seinen Gedanken entspricht. Wie geschieht das, können wir uns fragen. In allererster Linie geschieht das durch die Beschäftigung mit Gottes Gedanken und die finden wir in Gottes Wort. Exemplarisch dazu Hebräer 4, Vers 12, wo dieses Wort ebenfalls vorkommt, Gesinnung. Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hier haben wir das, das Wort Gottes deckt die Gedanken und Gesinnungen des Herzens auf und sie korrigiert uns, und er korrigiert uns dadurch, er verändert uns und er erneuert uns Stück für Stück in einem Prozess. Daneben könnte man sich Epheser 4, 17 bis 24 näher anschauen. Ich werde das in den Hauskreis-Leitfaden mit reinpacken. Und da ist dieses Prinzip von Ablegen, altes Ablegen und neues Anlegen, was so elementar ist, damit wirklich dieser Geist unserer Gesinnung erneuert werden kann, wie es da heißt. Und natürlich ist auch Gebet und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen elementar in diesem Prozess. Und wie gesagt, Gesinnungsänderung ist ein Prozess, der bis zum Lebensende nicht aufhört. Aber es liegt an jedem von uns, ob wir diesen Prozess beschleunigen oder vereiteln. Und dabei ist ein entscheidender Punkt für die Beschleunigung, dass du nicht immer wieder Störfaktoren oder ich sag mal Viren reinkommen lässt, die diese alte Software wieder neu befeuern und aufleben lassen und die neue gleichzeitig behindern. Und du weißt selbst, was das in deinem Leben vielleicht sein kann. Ja? Es ist wichtig, das nicht zu füttern. Und auf der anderen Seite, dass du Gottes Wort, das Mittel der Veränderung, Hebräer 4, Vers 12, unter Gebet auf dein Herz Einfluss nehmen lässt. Und wenn diese Gesinnungsänderung weiter voranschreitet, dann werden wir zu einem vierten, offensichtlichen Baustein in unserem Leben treffen. Und der heißt, letzter, ganz kurzer Punkt, viertens die Auswirkungen Gottgefälligkeit. Am Ende von Vers 2 ist beschrieben, wo dieser Prozess der Erneuerung des Sinnes eigentlich hinführt. Ja, ich lese uns nochmal diesen Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich bin an dem Lehrabend über biblische Entscheidungsfindung schon näher darauf eingegangen, wie das hier aufgebaut ist und funktioniert. Also je mehr Gott unsere Gesinnung verändert, desto mehr wissen wir, was der Wille Gottes ist. Und gemeint ist an dieser Stelle ganz klar der moralische Wille Gottes, ja? Also wie wir leben sollen, den wir kennen können. Und genau das sagt Paulus hier als Folge der Veränderung unseres Denkens, dass ihr prüfen mögt, oder man könnte auch übersetzen, beurteilen könnt, was der Wille Gottes ist. So, ich vergleiche das gerne so, habe das, glaube ich, an dem Lehrabend auch getan. Ja, also sagen wir mal, desto mehr der Michael die Liz kennenlernt und über sie Bescheid weiß, umso mehr weiß er auch in einzelnen Situationen, wie sie denkt, wie sie Dinge beurteilen würde und wie sie handeln würde. Und gewissermaßen ist es bei uns und Gott nicht anders. Ne? Je mehr wir ihn kennen, je mehr wir seine Gedanken und Maßstäbe in unserem Denken verankert haben, umso mehr werden wir im Einzelfall wissen, was sein Wille ist. Und sein Wille ist hier beschrieben mit drei Adjektiven. Erstens, er ist gut, das heißt, er ist immer gut, er ist immer nützlich, sowohl für mich wie auch für andere Menschen. Zweitens, er ist wohlgefällig, das heißt, er ist immer Gott verherrlichend, er betet Gott immer an, er ist ein angenehmes Opfer, das ist das gleiche Wort hier, wohlgefällig in Vers 1, was wir schon hatten. Und drittens, er ist vollkommen, das heißt, er ist perfekt, er ist ausgereift, er kommt zum Ziel. So, und so ist die Dynamik in diesem Text, dass am Ende Gottwohlgefälligkeit dabei herauskommt oder das wächst, wenn diese vorherigen Bausteine so stattfinden. Wir sehen also, ja, wie vier Bausteine entscheidend sind, damit wir in einem Leben zur Ehre Gottes wachsen. Erstens die Grundlage, Gottes Erbarmungen. Zweitens der Aufruf, Hingabe. Drittens der Prozess, Gesinnungsänderung. Und viertens die Auswirkungen, Gottgefälligkeit. Unser übergeordnetes Thema heute Morgen war, wofür lebst du? Und diese Frage ist zumindest theoretisch als Christ für dich eigentlich schon geklärt, aber die Frage ist, wo stehst du in der Praxis? Und an welchem von diesen vier zusammenhängenden Bausteinen gilt es für dich gegebenenfalls neu anzusetzen, um weiter wachsen zu können, um nicht Wachstumsstau zu haben? Wir sind ganz am Anfang eingestiegen mit dieser Frage, was ist dein Lebensmotto? Und ich will gerne abschließen heute Morgen mit zwei Versen, die wie eine Art Lebensmotto oder auch Leitsätze für uns als Christen sein können, ja? Mal abgesehen von Römer 12, Vers 1 und 2, wo ich sagen würde, eignet sich hervorragend dafür. Aber zwei Stellen. Die eine ist 2. Korinther 5, Vers 9. Da schreibt Paulus, deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Und mit diesem einheimisch oder ausheimisch meint er, ob wir beim Herrn sind oder noch nicht beim Herrn sind. Ja? Also gestorben sind oder noch am Leben sind. Ne? Deshalb setzen wir auch unsere Ehre daran, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Und zum Schluss ein Gebet von David im Psalm 19, Vers 15, was es so gut nochmal ausdrückt, wo es heißt, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser.